Lieber Karl Christian, wir sprechen heute über den größten Automobilzulieferer der Welt. Wir sprechen über Bosch. Mein Lieber, ein echtes Vorzeigeunternehmen, nicht wahr?
Absolut. Auch wenn man in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl hatte, dass diese jahrzehntelange Erfolgsgeschichte so leichte Dellen bekommen hat.
Ja, und zwar aus nachvollziehbaren Gründen, möchte man meinen. Warum? Das werden wir euch gleich darstellen. Ihr Lieben, seid gespannt bei unserer neuesten Folge von Bei Benzmann.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
Und damit hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann. Hier geht es um Management und Märkte und wir widmen uns in unserer Nummer 1 Staffel, nachdem wir jetzt über den größten Autobauer der Welt gesprochen hatten, nämlich Toyota, sprechen wir nun über den größten Automobilzulieferer der Welt und der ist, ich möchte fast sagen, glücklicherweise in unserem Ländle zu Hause, in der Nähe von Stürget. Wir reden über den Bosch-Konzern, eine beträchtliche Größe, über alle Sparten hinweg mit rund 430.000 Mitarbeitenden weltweit mit einem Umsatz von 91,6 Milliarden Euro. Natürlich nicht nur im Automobilbereich, ja. Und mit 468 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern und 4,8 Milliarden Euro operatives EBIT. Das kann sich blicken lassen, nicht wahr?
Absolut, absolut.
Lass uns mal ein bisschen hier auf die Kennzahlen von Bosch genauer eingehen. Und zwar haben wir ja bei diesen 91,6 Milliarden Euro darunter natürlich verschiedene Unternehmensbereiche, die wir hier 2023 genau vor unseren Augen haben. Lieber Karl Christian, Mobility ist mit 56,3 Milliarden natürlich einer der relevantesten Bereiche. Neben den anderen Industrial Technology mit 7,5 Milliarden, Consumer Goods mit 19,9 und Energy und Building Technology mit 7,6 Milliarden. Also Schwergewicht ist ganz klar das Thema Automobilzulieferer, richtig?
Definitiv, wobei man auch bei den beiden kleinen, in Anführungszeichen, Bereichen, also Industrietechnik, das läuft ja unter der Marke Rexroth vorwiegend und dem Bereich Gebäudetechnik, also Sicherheitssysteme und Thermotechnik mit 7,5 Milliarden beziehungsweise 7,6 Milliarden jetzt nicht von kleinen Unternehmen reden kann. Nein. Und auch nicht von Unternehmen, die nicht eine relevante Daseinsberechtigung in den jeweiligen Segmenten hätten.
1886 wurde das Unternehmen von Robert Bosch gegründet, ja, sitzt in Gerlingen. Heutiger CEO ist Stefan Hartung. Hast du ihn schon mal kennengelernt?
Nein, ich kenne tatsächlich die früheren Bosch-Geschäftsführer tatsächlich zufälligerweise deshalb, weil ich in früheren Wirtschaftsprüfungsdiensten auch mal Tochtergesellschaften von Bosch betreut hatte und dadurch bei den entsprechenden Gesellschafterversammlungen auch mit den damals hohen Herren konfrontiert war. Aber mit Herrn Hartung hatte ich tatsächlich leider noch nie zu tun.
Also für ihn charakteristisch soll ja wohl sein Lachen sein, ja.
Könnte ihm vergangen sein.
Das könnte ihm in der Tat vergangen sein, ja. Jeff Bezos sagt man ja auch ein schon fast diabolisches Lachen nach. Aber ich glaube, wie du sagst, Stefan Hartung dürfte vermutlich das Lachen vergangen sein. Denn das, was auf ihn hier einströmt und auf den Konzern, ist nicht ganz ohne. Allen voran natürlich die Unsicherheit in der Politik, die Sprunghaftigkeit in der Politik, also die Ad-hoc-Abschaffung beispielsweise der E-Auto-Prämie, all das sind Dinge, die ihm relativ wenig Freude machen. Mhm. Lass uns trotzdem mal tiefer in diesen Automobilzulieferer hineinschauen. Was ist aus deiner Sicht das strategisch Wichtige, was wir bei Bosch erkennen können im Bereich der Automobilzulieferindustrie?
Das strategisch Wichtige. Also ich glaube tatsächlich, dass Bosch es geschafft hatte, sich über Jahre, Jahrzehnte, insbesondere bei den deutschen Automobilherstellern, im Bereich der Automobilzulieferung durch wesentliche Komponenten, die Bosch zur Verfügung gestellt hat, unentbehrlich zu machen. Und ich glaube, genau diese Verbundenheit zu den damaligen Technologien, also Verbrennermotor und Dieselaggregat, hat ja dazu geführt, dass zum einen Bosch involviert war in den Dieselskandal, und zwar an relevanter Stelle und auch bei mehreren Herstellern. Hat aber auch, glaube ich, dazu geführt, dass Bosch jetzt mit seinen Kunden sich auf den teilweise diffusen Weg Richtung Elektromobilität begeben hat und da bisher nicht so reüssiert hat, wie das in der Vergangenheit bei den anderen Antriebssystemen der Fall war. Da gibt es eine ganze Reihe von Themen und Sachverhalten, die nicht gut funktioniert haben, sei es jetzt gemeinsame Batterieproduktion mit Mercedes-Benz, sei es die Entwicklung von Motoren, die dann nicht geliefert wurden. Der 48-Volt-Motor ist nicht so funktional gewesen, dass er ausgeliefert werden konnte und. Also da reihen sich eine ganze Reihe von bisher für Bosch unbekannten technologischen Problemen aneinander, die dazu führen, dass man eben in der Elektromobilität nicht die gleiche Relevanz entwickelt hat wie in den vorherigen Antriebsaggregaten. Und das verwundert insofern, als dass du hattest vorhin die Anzahl der Mitarbeitenden angesprochen. Mhm. Es sind 429.000 Mitarbeitende. Und Bosch leistet sich davon 90.000 Beschäftigte in Forschung und Entwicklung. Also fast ein Viertel der Beschäftigten ist in F&E tätig, sodass man eigentlich erwarten würde, dass dieser Vorsprung in der technologischen Entwicklung sich auch dann eigentlich auszahlen müsste, aber offensichtlich ist das im Moment eine Herausforderung für das Bosch-Management und die sind, wie gesagt, ansonsten in der Automobilzulieferung eigentlich von Erfolgen ja verwöhnt gewesen.
Mhm. Was, glaube ich, sich bei Bosch vor allen Dingen auch auszahlt, ist eben nicht nur einen Fokus auf den europäischen oder gar deutschen Markt zu haben, sondern vor allen Dingen eben auch auf den internationalen und hier vor allen Dingen auf den chinesischen Markt. Denn hier zündet das Thema Elektromobilität tatsächlich auch nochmal völlig anders. Dort haben wir ja auch in unserer letzten Folge über Toyota einiges an Eckdaten auch schon transportiert. Letztendlich hat Bosch hier eine ziemlich gute Position, wenn es genau um diesen Markt geht, wenn es beispielsweise auch darum geht, Komplettsysteme anzubieten. Hier ist Bosch besonders stark und kann voll auch auf die Abnehmer im chinesischen Markt setzen, richtig?
Ja, das ist richtig, dass die Probleme, die man hier im europäischen Markt hat, für die europäischen Hersteller sich so nicht in China auswirken. Das ist allerdings auch ein anderes System, meinem Verständnis nach. Während man in China tatsächlich Komplettaggregate liefert und wirklich Komponenten nicht in Verbindung bringen muss mit anderen Komponenten anderer Zulieferer oder Bauteilen, die der OEM selbst, also der Hersteller selbst, zur Verfügung stellt, ist es halt in Europa ein deutlich kleinteiligeres Geschäft. Also man liefert bisher in der Elektromobilität scheinbar nicht die Gesamtkomponenten. So würde ich das jedenfalls interpretieren. Und die Gesamtkomponente scheint aber für Bosch in China mit den dortigen Anforderungen auch einfacher zu produzieren zu sein.
Mhm. Dann lass uns mal vielleicht noch einen Satz über die Organisation auch des Robert-Bosch-Konzerns machen und mal draufschauen. Das Interessante ist ja auch, wie dieser Konzern aufgeteilt ist. Mhm. Ja, also sprich, was gehört eigentlich wem und wie ist das Ganze eigentlich auch auf Fortbestand ausgelegt?
Ja, also Robert Bosch hat wirklich eine ziemlich einzigartige Unternehmensverfassung, weil die Robert Bosch Stiftung, also in die der Gründer Robert Bosch sein Unternehmen eingebracht hat, im Übrigen so ähnlich wie bei Siemens, hält 94% der Anteile an der operativen Robert Bosch GmbH. Und das ist auch eine Besonderheit, dass dieses doch weltweit agierende Unternehmen, das ja wirklich riesengroß ist mit 91,6 Milliarden Umsatz, immer noch die Rechtsform einer GmbH hat, was eigentlich ja, wie wir wissen, tatsächlich doch für eher mittelgroße Kapitalgesellschaften gedacht ist, aber nicht für große Kapitalgesellschaften. Und die restlichen 6%, die tatsächlich nicht von der Robert-Bosch-Stiftung direkt gehalten werden, werden tatsächlich über den von den Nachfahren des Unternehmensgründers gehalten. Letztendlich ist aber dadurch sichergestellt, dass die Erträge des Unternehmens tatsächlich weitestgehend entweder in der GmbH erhalten bleiben und dort thesauriert werden oder aber an die Robert-Bosch-Stiftung ausgekehrt werden.
Wenn wir uns die verschiedenen Unternehmensbereiche anschauen, wir hatten schon kurz das flankiert. Wir haben neben der Kraftfahrzeugtechnik haben wir die Industrietechnik, die Gebrauchsgüter, die Energie- und Gebäudetechnik. Du hattest von Dellen gesprochen, also die BSH-Hausgerätetochter sozusagen. Mhm. Ja, die muss ja aktuell gerade auch eine kleine Delle erleiden, ganz einfach auch deshalb, weil weniger gebaut wird.
Ja, und weil auch, glaube ich, tatsächlich ein gewisser Trend spürbar ist, dass die Küche auf der einen Seite vielleicht Instagram getrieben bei den einen sogar mehr Bedeutung hat, aber bei anderen tatsächlich noch mal mehr an Bedeutung verliert. Also es gibt jetzt erste Wohneinheiten, in denen tatsächlich die klassische Küche fehlt.
Wenn du Automobilzulieferer wärst, wir hatten es in der letzten Folge angesprochen, hatte ich dich ja gefragt, wärst du das gerne? Und du hattest gesagt, nee, eigentlich nicht. Warum eigentlich nicht?
Weil das aus meiner Sicht eine undankbare Position ist. Also man hängt von dem Hauptprodukt des Automobilherstellers ab, der zugegeben mit hohem Aufwand diese Modellreihe entwickelt. Danach bekommt man auf der Grundlage eben tatsächlich einen langlaufenden Produktionsvertrag, im Regelfall mit degressiven Erträgen. Also ich muss sozusagen immer weiter profitabler werden im weiteren Verlauf. Man hat in der Zwischenzeit relativ unklare Stückzahlen, weil die Modellreihen werden immer kleinteiliger und immer dadurch auch unsicherer, was den Gesamtausstoß angeht. Dem wirken ja die Automobilhersteller durch Gleichteilestrategien ein Stück weit entgegen. Aber ich glaube gleichwohl, dass es einfach deutlich kleinteiliger geworden ist für die Automobilzulieferer und dass sie größere Herausforderungen haben, hier mit ihrer Wirtschaftlichkeit mitzukommen, gegenüber dem, dass auch die OEMs ja tatsächlich immer mehr unter Druck geraten sind, was ihre Absätze angeht und was auch ihre Preise angeht.
Und solche Felder, wo du hohe Erwartungshaltung drin haben kannst, ja, wie zum Beispiel das Thema autonomes Fahren, wo ja auch Bosch engagiert ist, durchaus nicht so zündet, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Also ein Beispiel ja hier etwa diese lasergestützte Radargeräte, LIDAR fürs autonome Fahren. Da wurden erstmal die Pläne auf Eis gelegt, weil man sagte, naja, also ob und wie sich die Technik durchsetzen wird, bleibt abzuwarten, kann allerdings auch noch ein bisschen dauern. Wie würdest du das bewerten, ein solches Projekt, wie genau besagtes, auf Eis zu legen? Was sagt das aus? Ist das ein Schluss für immer oder ist das vor allen Dingen erstmal ein Abwarten, wie sich der Markt weiter letztendlich entwickeln wird?
Ich glaube, dass autonomes Fahren sich durchsetzen wird, weil das unbestreitbare Vorteile hat, auch in der Struktur unserer Verkehrsinfrastruktur. Und auch dementsprechend wird, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt im Auto Auch darüber hatten wir in der letzten Folge bei der Erfolgsgeschichte von Toyota ja schon gesprochen. Das Auto wird ein Stück weit seine Struktur verändern, weil es wird zum Lebensraum, die Leute werden andere Erwartungen auch an die Technik im Auto haben. Und ich glaube, umgekehrt werden Dinge, die uns in der Vergangenheit wichtig waren, wie Geschwindigkeitsüberschüsse oder Ähnliches, verlieren ein Stück weit an Bedeutung. Und da glaube ich schon, wird es für die Automobilzulieferer auch spannend, diese neue Konnektivität im Auto unter Umständen mit einem neuen Antriebssystem tatsächlich auch zu unterstützen und da ihre Rolle zu finden. Weil es gibt ja Komponenten, die in diesem Auto dann gar keine Rolle mehr spielen. Wenn man jetzt beispielsweise an die Verbraucher- oder Dieselaggregat-typischen Komponenten denken, und gleichzeitig gibt es andere Anforderungen an das Auto, wo dann unter Umständen neue Betätigungsfelder entstehen. Das ist ganz klar einerseits die Software, die in dem Auto dann läuft. Das ist sicher auch ein Stück weit die dazugehörige Hardwarelösung. Und das sind eben dann Themen wie Ladetechnologie, Batterien und vor allen Dingen eben tatsächlich auch autonomes Fahren als Teil des Erlebnisraumes für das Fahrzeug.
Gib uns doch mal einen Einblick, wie ist eigentlich dieses System zwischen Autobauer und Automobilzulieferer zu betrachten? Sagt der eine, was der andere zu liefern hat? Ja, und spielt sozusagen die Kundenwünsche weiter. Oder ist es vielmehr so, dass der Zulieferer mit Ideen um die Ecke kommen sollte, die dann wiederum der Autobauer, das OEM, maximal skalieren kann? Wie funktioniert denn eigentlich dieser Markt zwischen den beiden?
Also es ist eine sehr spannende Frage, bei der man voranstellen muss, dass man die nicht pauschal beantworten kann. Weil es gibt Automobilhersteller, die ihre Zulieferer deutlich stärker beteiligen in der Entwicklung und auch deutlich stärker um deren Wohlergehen besorgt sind und weniger eine Lieferkette auf Zweitbelieferungen oder Ähnliches stützen wollen. Es gibt aber tatsächlich auch andere Automobilhersteller, die ihre Macht, die sie in diesem Gefälle haben, tatsächlich ziemlich stark ausnutzen und recht rigide Vorgaben treffen für den Automobilzulieferer, was Qualitäten angeht und was Preise angeht und tatsächlich auch Lieferkontingente. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich das in den letzten Jahren etwas gedreht hat, weil man gemerkt hat, als Hersteller kann ich diese Schraube nicht ins Unendliche überdrehen. Sonst riskiere ich tatsächlich, dass durch Insolvenzen der Zulieferer neue Probleme entstehen. Auch darüber hatten wir in der letzten Folge intensiv schon gesprochen. Insofern kann ich mich da ein bisschen drauf beziehen und Ihnen, euch, liebe Hörer, da nochmal das Reinhören empfehlen. Aber gleichwohl gibt es immer noch meines Erachtens grundsätzlich Potenziale, die Zulieferer stärker strategisch einzubinden, wenngleich das in Teilen natürlich, und das ist ja auch die Geschichte, die Erfolgsgeschichte von Bosch, durchaus schon passiert, aber eben regelmäßig mit dem Tier-One-Zulieferer, wie Bosch einer ist oder die ZF in Friedrichshafen einer ist, und weniger mit den Tier-2, Tier-3-Zulieferern, also die hinter Bosch stehen oder die hinter anderen großen Zulieferern, Freudenberg oder ähnlichen stehen und die dort wieder Komponenten zuliefern. Da, glaube ich, steckt schon noch Potenzial drin, diese Ökosysteme auch als solche zu begreifen und nicht nur den Blick auf die erste Ebene zu werfen, sondern auch dahinter zu blicken. Das ist ja auch der kleine Seitenhieb sei erlaubt. Das ist ja auch ein bisschen die Idee hinter all diesen Social Compliance Aspekten, also Lieferketten, Sorgfaltspflichten etc. sollen ja genau in der Wirkkette wirken. Und da ist schon noch gewaltig Potenzial, nach unten nicht nur zu strampeln, sondern auch nach unten zu beteiligen.
Wenn wir uns mal die top-platzierten Zulieferer in der Autoindustrie anschauen und mit welchen Produkten sie letztendlich da unterwegs sind, dann haben wir klar auf Platz 1 Robert Bosch, wir haben Denso, wir haben die ZF Friedrichshafen AG und so weiter. Wie zukunftsfähig ist aus deiner Sicht denn Bosch im Vergleich jetzt beispielsweise zu einem Batteriehersteller? Ja, also wenn man jetzt etwa sieht, dass genau hier eigentlich die Technologie in der Elektromobilität doch irgendwo auch hingeht, da sehe ich jetzt eigentlich wenig Logiken bei Bosch, oder doch?
Also wäre mir auch nicht bekannt, dass Bosch hier besonders reüssiert. Ich glaube aber, dass es auch relativ schwierig ist, sich als Tier-One-Zulieferer nicht gleichzeitig auch in Konkurrenz zu setzen mit seinem Hauptkunden. Mhm. Also ich denke, das ist auch eine fragile Struktur. Bleib ich Zulieferer oder werde ich letztendlich selbst Product Owner, indem ich Gesamtkomponenten liefere? Also das, was die Bosch-Strategie in China ist, die ja durchaus erfolgreich ist, das wäre unter Umständen auch gar nicht tauglich in dem Zusammenspiel mit einem europäischen Hersteller, weil dann wird man sich ja irgendwann mal fragen, gehe ich mit der Gesamtkomponente nicht zu einem Designstudio in Italien, Pininfarina oder Bertone oder sonstige, und mache eine Karosserie drumherum und habe dann eigentlich ein anderes Fahrzeug. Wo brauche ich da dann noch den Mercedes, wo brauche ich da dann noch die BMWs oder Audis dieser Welt, wenn ich eigentlich wieder ganz zurück bin am Ursprung des Automobils, nämlich dass der Motor oder der Antrieb komplett entscheidet und ich mir meine Karosserie draufsetzen lasse. So war es ja tatsächlich, als die Autos noch motorisierte Kutschen waren. Da hat man sich eben tatsächlich über den Motor definiert und hat dann die Karosserie von jemand anderem draufsatteln lassen. Also So ein bisschen besteht da ja tatsächlich die Gefahr für den OEM einerseits, aber für den Zulieferer andererseits, dass der OEM natürlich die Kernkompetenzen für sich reklamiert und nicht möchte, dass der Zulieferer dann eigentlich den wesentlichen Baustein liefert. Das ist ja nicht nur beim Antrieb selbst ein Thema, sondern vor allen Dingen bei der Software, nach denen die Fahrzeuge künftig funktionieren werden. Also diesen Autobussystemen im Fahrzeug, die letztendlich als Betriebssystem ähnlich wie im Computer agieren. Und gleichzeitig für die Zulieferer eine schwierige Frage, wie besteht denn eigentlich unter Umständen die Gefahr, dass ich meinen OEM links oder rechts überhole und dadurch natürlich dieses ohnehin fragile Verhältnis weiter belastet wird?
Genau. Also sprich, wie lange macht es Sinn, auch an diesem Status eines Zulieferers überhaupt festzuhalten?
Ja, aber das ist genau die spannende Frage, weil wenn ich jetzt Komponenten entwickle für einen Elektromotor, dann bin ich ziemlich nah dran, auch den ganzen Motor zu entwickeln. Mhm. Und damit habe ich aber unter Umständen ein endkundentaugliches Produkt und bin in der Produktisierung auf einem ganz anderen Level unterwegs, wie wenn ich einzelne Komponenten liefere.
Naja, andererseits kann ich natürlich sagen, wenn ich ein Automobilzulieferer bin, dann habe ich ja nicht nur einen Kunden, sondern ich habe viele Kunden auf der ganzen Welt. Das heißt, ich spreche ja auch nochmal über einen ganz anderen Markt, ja, den ich beliefern kann, der mir dabei eine Unterstützung gibt, meine Produktionskapazitäten auszulasten, als wenn ich jetzt auf das Für und Wider angewiesen bin, wenn ich jetzt selbst eben Autobauer bin. Macht es dann nicht vielleicht nochmal viel mehr Strategie, nicht nur Automobilzulieferer zu sein, sondern, ich sag mal so, Produkte zu entwickeln, die universal, branchenübergreifend eingesetzt werden können? Das sehen wir ja heute ja schon beim Bosch-Konzern. Ja? Ja, also du siehst ja auch schon hier im E-Bike beispielsweise, ist ebenfalls ein Motor von Bosch beispielsweise eingebaut und dergleichen. Besteht überhaupt eine Wahrscheinlichkeit, dass man quasi von einer Technologie im Kern herkommend genau in der Lage ist, diese mannigfaltig branchenübergreifend zu implementieren und damit den Markt nochmal signifikant zu vergrößern? Oder ist dieses, naja, dieses Wissen dann doch schon sehr spitz, dass du wirklich nur in einer Industrie eben in dieser Größenordnung unterwegs sein kannst, wie wir es ja heute auch in den Kennzahlen sehen?
Also ich bin hinreichend technisch unbegabt, um diese Frage eigentlich gar nicht beantworten zu dürfen. Ich habe aber so ein bisschen den Eindruck und den Eindruck wirklich aus so einer Art haushalterischen Brille, also so ein bisschen vom Kochtopf weggedacht, dass die Elektromobilität da schon ein erheblicher Gamechanger sein kann, weil die Aggregate, wie du richtig beschrieben hast, ja offensichtlich relativ breit einsetzbar sind, also vom Fahrrad über Antriebe in den Radnarben etc. Also da gibt es offensichtlich eine ganze Reihe anderer Anwendungsmöglichkeiten, die dann auch tatsächlich neue Applikationen auch ermöglichen, die es vorher so nicht gab. Also gerade der Antrieb über einzelne Räder scheint ja tatsächlich ein relativ interessantes Modell zu sein, wo ich dann auch nicht mehr einen großen Elektromotor habe, sondern unter Umständen, was Gewichtsverteilung, was Antriebsstrukturen angeht, eben tatsächlich nur noch die Räder betreibe. Dann sind wir aber unter Umständen ja bei viel kleineren Aggregaten und dann ist die Verbindung wieder zu einem Fahrradmotor allein von der Baugröße her wieder deutlich ähnlicher. Und da sind wir ja auch wieder bei den 48-Volt-Motoren, bei denen eben jetzt Bosch keinen so guten Eindruck gemacht hat.
Genau, vielleicht kannst du unsere Hörer mal abholen, was genau das Problem dazu war.
Ja, tatsächlich hatte sich Bosch verpflichtet, 48 Volt-Motoren an den Automobilhersteller Mercedes-Benz zu liefern und hätte mit diesen Motoren tatsächlich deutlich kleinere Akkus gebraucht. Und schlussendlich hat man aber dann erkannt, dass es deutlich komplizierter ist, diese Akkus so zu produzieren, dass sie attraktiv sind, und hat dann die Lieferverpflichtung, in dem Fall richtigerweise die Lieferverpflichtung, so nicht einhalten können. Und man arbeitet da offensichtlich immer noch dran, aber schlussendlich hat man eben, und das ist, wie gesagt, neu in der Bosch-Unternehmensgeschichte, nicht reüssiert mit einem Plan, den man sich vorgenommen hatte.
Wenn wir uns nochmal die Finanzkennzahlen auch nochmal genauer anschauen, können wir ja schon feststellen, dass der Umsatz im Prinzip permanent am Wachsen ist, aber das, was unterm Strich übrig bleibt, eigentlich auch eine ganz ordentliche Zahl ist. Die Mitarbeiterzahl ist auch gewachsen, aber auch hier haben wir gehört zum Jahreswechsel Stellenabbau. Ja, also Stellenabbau in der Antriebssparte sind bis zu 1500 Stellen betroffen. Im Bereich Fahrzeugelektronik und Software beträgt sich die mögliche Personalreduzierung ungefähr auf 1200 Stellen, davon bis zu 950 in Deutschland. Ist das letztendlich eine Reaktion, die unumgänglich ist? Weil ich denke jetzt nochmal an unsere letzte Folge, die wir über Toyota gemacht haben. Toyota in der Philosophie, dass man eben in der Lieferkette versucht, möglichst viel Stabilität reinzubekommen, dass Geld auch unter den Zulieferern verteilt wird, in der eigenen Arbeiterschaft, dass Rahmenbedingungen verbessert werden und so weiter. Wie ist das Thema hier bei Bosch zu betrachten? Ja, einerseits guckst du nach vorne, andererseits baust du Personal ab.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir hier nicht Gefahr laufen, auch so ein bisschen zu pessimistisch zu sein oder auch so ein bisschen zu schrill zu agieren. Also 2020 hatte Bosch noch einen Umsatz von 71 Milliarden. Jetzt 2023 liegen wir bei 91 Milliarden. Das sind 20 Milliarden mehr Umsatz in 3 Jahren. Das ist tatsächlich mal außerordentlich bemerkenswert. Und dass man jetzt, und auch da nochmal das Verhältnis 429.000 Beschäftigte zu 1.500 Stellenabbau im Bereich Antriebstechnik, hattest du, glaube ich, gerade eben gesagt, ja, scheint mir schon, also mehr als moderat zu sein. Und logisch muss Bosch umbauen. Also alle müssen umbauen, weil wenn wir die Transformation der Antriebstechnik von den Verbrauchern und Dieselaggregaten hin zu Elektromobilität ernst nehmen, dann fallen bestimmte Stellen in bestimmten Produktionsstrukturen einfach weg. Also insofern scheint mir das ein Jammern auf sehr hohem Niveau zu sein. Was ich eher beeindruckend finde, ist, dass Bosch selbst so selbstkritisch agiert und selbst so ein bisschen diese Krisenszenarien unterstreicht und dass auch tatsächlich so viel Unruhe bei Bosch entstanden ist, und zwar über alle Segmente. Du hattest ja vorhin BSH auch angesprochen. Das scheint mir so ungewöhnlich zu sein, weil das war eben vormals eine große Stärke von Bosch, sehr entspannt auf alles zu reagieren und eigentlich sich immer als Marktführer im Bereich der Automobilzulieferer zu gerieren und relativ, wie gesagt, entspannt auch mit Krisen, mit Absatzkrisen etc. umzugehen. Also die Situation 2009, 2010 war auch schon mal nicht ganz so glücklich, weil der Absatz nicht da war. Aber man hat vollkommen anders reagiert. Man war auch in der Presse anders wahrgenommen. Und nochmal, bei dem Umsatzwachstum der letzten Jahre und bei diesen grundlegenden Veränderungen für einen Automobilzulieferer, der immerhin knapp 60% seiner Umsätze mit Automobilzulieferung macht, finde ich das äußerst moderat.
Kann es vielleicht sogar sein, dass mit einem derartigen Agieren man vor allen Dingen auch politisch agiert? Ja,
das ist ganz sicher der Fall.
Dass das eine Handlung ist, von der man erwartet, dass sie auf der anderen Seite wiederum eine Handlung auslöst. Also sprich, der Ruf nach mehr Kontinuität, Stabilität, mehr Richtung, mehr Leadership sozusagen in der Politik.
Ja, das scheint mir schon tatsächlich ein Stück weit auch der Hintergrund zu sein. Und es sind ja eine ganze Reihe von kritischen Stimmen aus dem Bereich Automobil, sowohl Herstellung als auch Zulieferer, spürbar, die jetzt doch ganz stark auch selbstgesetzte Ziele ein Stück weit versuchen zu relativieren.
Wenn wir jetzt mal uns erlauben, eine kleine Prognose zu machen, ja, also wo geht das Geschäft hin? Und wir nochmal auf die Unternehmensbereiche von Bosch, wenn wir auf den Konzern blicken, nochmal eingehen. Also wir haben hier den Mobility-Bereich, der ja signifikant groß ist, mit 56,3 Milliarden von 91,6 Milliarden. Gehst du davon aus, dass der Mobility-Bereich sozusagen seine Sättigung erreicht hat, oder dass er tatsächlich noch das Potenzial für Wachstum hat? Oder könnte es viel mehr Sinn machen, jetzt vor allen Dingen in die anderen Bereiche noch stärker zu schauen, also sprich Industrial Technology, Consumer Goods oder Energy und Building Technology?
Also ich gehe davon aus, dass wenn die Elektromobilität in der Automobilzulieferung eine größere Stärke, eine größere Rolle spielt oder eine stärkere Fokussierung hat, dass dann auch in der Industrietechnologie logischerweise die Elektromobilität eine andere Relevanz hat, weil das sind sehr analoge Anwendungsgebiete, und da steckt ja das Potenzial drin, dass man dann eigentlich auch wieder aus dem großen F&E-Aufwand, den man betreibt, eigentlich auch einen großen Hebel hat. Gebrauchsgüter, also sprich die Haushaltsgeräte und die Elektrowerkzeuge, scheinen mir relativ krisenfest zu sein, auch wenn es jetzt vielleicht gerade so aussieht, als ob man keine Küchen mehr braucht. Das wird schon auch wieder kommen. Da hätte ich ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen. Und Energie- und Gebäudetechnik ist sicher von den Bereichen eher noch ein Wachstumsmarkt, weil die Energietechnik und Gebäudetechnik zahlt halt auf unsere auf unsere Sicherheitsbedürfnis einerseits und auf unsere Vorstellungen hinsichtlich des Klimaschutzes beziehungsweise der klimatischen Veränderung voll ein. Und da ist eher noch großes Wachstumspotenzial, zum einen das Gebäude sicherer zu machen, zum anderen auch energetischer.
Wenn du dir die Unternehmensstruktur anschaust, vermisst du da Bereiche?
Nee, ehrlich gesagt eigentlich nicht. Ich habe so das Gefühl, dass es gut ist, dass sich Bosch nicht weiter diversifiziert.
Warum?
Weil ich so das Gefühl habe, dass wenn man die parallel verlaufende Geschichte von Siemens betrachtet, die ja auch sehr diversifiziert waren als Industriekonzern, in der Zwischenzeit ihre Diversifikation ja tatsächlich durch das Abstoßen von Tochtergesellschaften beziehungsweise von IPOs durch der Tochtergesellschaften ein Stück weit vorangetrieben haben, dass es schon durchaus Sinn macht, wie Bosch diesen multisegmentellen Industriekonzern weiter darzustellen. Und dadurch, dass Bosch eben anders als Siemens nicht diesen Kapitalmarktverpflichtungen unterliegt als GmbH, hier ständig irgendwie Ergebnisfortschritte zu bringen, sich ständig im Fokus zu bewegen, warum welche Sparte wie nicht besser funktioniert, was ja für die Siemens-Manager eine echte Herausforderung war und ist, kann man meines Erachtens viel ruhiger und viel entspannter die Dinge entwickeln und auch synergetische Effekte hoffentlich nutzbar machen.
Wäre denn deiner Meinung nach die Struktur, die der Bosch-Konzern hat, tatsächlich auch die Unternehmensstruktur der Zukunft? Gerade weil sie eben auf Langfristigkeit, gerade weil sie auf Nachhaltigkeit angelegt ist?
Ja, ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, welche Kapitalbedürfnisse die Robert Bosch GmbH in der Zukunft hat. Also in dem Moment, wo die Robert Bosch GmbH aus irgendwelchen Gründen relevant Fremdkapital aufnehmen müsste, würde sich automatisch ja die Frage stellen, mache ich das nicht am effizientesten und am schnellsten und am besten über ein IPO einer Tochtergesellschaft oder gar einen IPO der gesamten Robert Bosch GmbH? Aber ich finde es ehrlich gesagt gut, dass man das sich für den Moment aufhebt, wo es dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen Sinn macht.
Mein lieber Kai-Christian, herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Dann lass uns doch ein Fazit ziehen zum größten Automobilzulieferer der Welt, zu der Robert Bosch GmbH, an der ja auch Tausende von Arbeitsplätzen auch hierzulande hängen. Wie gehst du mit welcher Stimmung aus diesem Podcast heraus über Robert Bosch?
Ja, ich denke schon, dass Robert Bosch und das Management die eine oder andere Herausforderung in den Segmenten hat. Die haben wir ja herausgearbeitet. Ich wäre aber nicht defätistisch im Hinblick auf das Unternehmen. Ich glaube, da ist genügend Selbsterneuerungskraft und es sind vernünftige Strukturen, um diese Entwicklung hinzukriegen. Spannend bleibt, was in der Mobilität von den alten Aggregaten übrig bleibt und wie gut man es schafft, in die neue Antriebstechnik zu kommen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Abstrahleffekte gibt es dann sicher auf die Industrie. Auf die Industriesparte, aber entscheidend wird sich das alles im Automobilbereich.
Ich danke dir für diese Einschätzung, mein Lieber.
Ich danke dir.
Wir sehen uns wieder in 2 Wochen mit euch hoffentlich. Ja, dann geht es weiter mit unserer Nummer 1 Staffel und wir werden viele, viele, viele Nummer 1 noch hier in dieser Sendereihe behandeln, hoffentlich mit euch. Seid gespannt und abonniert gerne unseren Kanal und schickt uns gerne ein Feedback auf unsere LinkedIn-Profile oder auch einfach bei den Kommentaren der großen Podcast-Plattform. In dem Sinne, alles Gute, bis bald wieder. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.